Machst du eigentlich kein Intro mehr und sagst willkommen zu Dingsbums?
Nee, ich finde es schöner, wenn du so mittendrin im Gespräch bist, ehrlicherweise.
Okay, also Max ist eher amateurhaft.
Das kann man wieder so stehen lassen, auf jeden Fall. Wir haben wieder Podcast-Zeit. Wir freuen uns sehr. Wir hatten gerade wilde Gespräche. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt reinstarten in den Podcast. Es gibt so ein paar Stellen, die wir vielleicht vorher noch zensieren müssen. Aber wir können bei Zinktabletten reinstarten und freuen uns sehr, dass heute wieder ein Podcast-Tag ist mit einem wunderbaren Gast, den ihr zuletzt auch in einem unserer Live-Formate im Hobby-Talk gehört habt. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Erstmal, bevor wir den Gast begrüßen, Alex, alles fresh bei dir? Wie geht's?
Alles gut. Ich freue mich. Die Cult Madness steht an. Viel zu tun, viel zu rödeln im Hintergrund. Aber die Vorfreude wächst täglich auf dieses lange Kartenwochenende. Und endlich mal bei dir übernachten zu dürfen, Markus. Das wird meine erste Sleepover-Party bei dir. Ich bin ganz nervös. Ziehen wir Pyjamas an, Unterhosen. So, tragen wir Socken, tragen wir keine Socken. Das sind so Sachen, die müssen wir uns noch überlegen. Aber prinzipiell freue ich mich sehr.
Es macht mir so ein bisschen Gedanken, dass du mir die Zinktabletten empfohlen hast.
Die habe ich dir empfohlen, damit du nicht immer krank bist, du Eumel.
Okay. Lassen wir es dabei mal stehen. Es freut mich aber sehr, ich freue mich auch sehr auf dieses Wochenende, aber da können wir vielleicht am Ende nochmal oder später nochmal kurz drüber sprechen. Ja. Wir freuen uns auf einen Gast, der heute am Start ist, und zwar der gute Jerry ist am Start, Collectors Bureau. Sagt man das so?
Büro, das englische Synonym für Office.
Das habe ich schon gewusst, aber die Aussprache. Büro, sagt man das Büro auf Englisch?
Naja, es ist am einfachsten für die Deutschen tatsächlich. Also meistens denkt man halt, dass es irgendwas Französisches ist. Und dann siehst du da irgendeinen Rainer, 45, der sagt, Collector Büro. Dann sagst du, nee, ich spreche einfach Büro aus, dann passt das.
Aber warum hast du einen Namen gewählt, den die Hälfte der Menschen falsch aussprechen wird?
Na, das ist, man muss es ja klug machen. Und zwar überlegen denn die Menschen, was ist das für ein Name? Wenn ich mich jetzt hier Collectors 123 nenne, dann weiß jeder, wie ich heiße. Und so bleibt der Name so ein Ticken mehr vielleicht im Kopf oder vom bildlichen Auge. Und da kann man sich vielleicht ein bisschen einnisten.
Ja.
Im Kopf der anderen Leute.
Also ich hatte auch direkt so ein Bild vor Kopf, irgendwie hatte ich einen Detektiv. Also ich hatte so irgendwie.
Ich auch.
So diesen Detektivatmosphäre, so Schubladen, so ein bisschen Sherlock Holmes. Ja. Das hatte ich irgendwie direkt bei dem Namen im Kopf. Geht's dir auch so, Alex, oder was?
Ja, ich hatte auch irgendwie. Und ich hatte witzigerweise sofort auf Anhieb diese amerikanischen Aktenschränke im Kopf, die man so rauszieht. Und da sind die ganzen Karten drin. Also von daher eigentlich gutes Brandbuilding von Jerry an der Stelle, weil man hat sofort irgendwas damit assoziiert.
Ja.
Aussprache ist halt immer eine wilde Nummer, aber ich habe auch letztens gelernt, dass auch Hamptons Card Club gar nicht so einfach zu buchstabieren ist. Von daher ist das, glaube ich, alles gut, so wie Jerry das macht.
So nämlich.
Danke.
Jerry, schön, dass du bei uns. Du warst letztens schon bei uns im Hobby Talk, hast so ein bisschen was von deiner Reise, dein Wochenendreise mit diversen Cardshows, einmal Kaiserslautern und Hamburg berichtet. Aber da haben wir natürlich viel zu wenig Zeit gehabt, um viele, viele Dinge zu sprechen, um über das Hobby zu sprechen, wie du das Hobby siehst, was du so sammelst und so weiter und so fort. Aber zum Reinkommen, stell dich doch gerne mal kurz vor, was du so machst, wer du so bist und warum du im Hobby bist.
Ja, ich bin Collectors Büro oder Jerry, 26 Jahre jung und seit Anfang 24 im Hobby. Da dann erst bei Hölle Sportcards gestreamt und jetzt seit November letzten Jahres auf Whatnot mit Collectors Büro, wie angesprochen, da am Einzelkarten machen. Das heißt, ich bediene sozusagen diesen Zwischenpart zwischen dem 10 und 20 Euro Karten und dem, wo einschlägige deutsche Einzelkartenhändler sind, und versucht also eben diese Sparte zu bedienen, was ganz gut läuft. Und ja, meine Sammlung, der eine oder andere weiß es ist Bergmann. Dadurch, dass, wie Alex schon am Anfang sagte, das stressige und auch das schöne Wochenende bevorsteht vor der Card Madness, habe ich hier meine Vitrine hinter mir schon ausgeräumt. Da werde ich nämlich die PC mitnehmen und die auch ausstellen oder soweit wie es geht ausstellen. Und genau, deswegen sieht man jetzt hinter mir nichts, aber alles so 1966, 67, 68, Vuvuzela, Gerd Müller, Franz Beckenbauer. In-Person-Autogramm im PSA-Slab. Deswegen, falls man mich immer fragt auf irgendwelchen Trade-Nights, was sammelst du? Zu 99,99% hat es derjenige nicht. Und wenn derjenige das dann hat, dann verkauft er es nicht. Aber man hat immer direkt ein Gesprächsthema, weil das sind relativ wenig Leute, die das eben sammeln. Dann ist es immer so, ah ja, sehr, sehr geil. Und dann unterhält man sich meistens über eine halbe Stunde und verquatscht sich. Und naja. Aber es ist trotzdem, ich finde, eine sehr lohnenswerte Sammlung.
Über Bergmann werden wir reden, aber dass du hinter dir nichts hängen hast, ist ja auch nicht ganz korrekt. Da hängt ja zumindest ein Trikot an der Wand.
Ja, das ist ein ehemaliges Hertha-Trikot von Marcelinho. Sogar von Marcelinho unterschrieben. Man sieht es leider nicht so doll und er hat es leider auf der vorderen Seite unterschrieben, natürlich nicht auf dem Vlog. Genau, das Ganze von einem guten Bekannten aus dem Hobby habe ich das bekommen, der auch Herthaner ist, hat es abgegeben und da habe ich mich sehr drüber gefreut und deswegen hängt es jetzt hier hinten und ja, jetzt fehlt nur noch das Fabi Rehse-Trikot unterschrieben. Das wäre natürlich dann nochmal ein Highlight, was daneben hängen würde. Aber ich muss mit meiner Frau auch mal ein bisschen diskutieren, dass ich die hier hinhängen darf. Ich habe hier so mein kleines Areal gebildet sozusagen. Das habe ich herausbekommen im Dealen. Aber ja, mehr wird, glaube ich, schwierig.
Da lohnt sich der Junks Playground Podcast nochmal. Der hatte da ganz gute Tipps, wie er nach und nach die Wohnung erobert hat, glaube ich. Aber ja. Marcelinho natürlich Legende. Das heißt, du bist großer Hertha-Fan. Auch regelmäßig im Stadion oder?
Ja, also leider habe ich das Glück, dass ich am Schichtdienst arbeite und meine Schichtwochenenden immer an den Heimspielen sind, die ganze Saison schon. Das heißt, ich muss mir teilweise extra freinehmen dafür und das versucht man so zu den besonderen Spielen. Ich war jetzt beim DFB-Pokalspiel gegen Freiburg, wo es in die Verlängerung ging, war ich jetzt das letzte Mal da, auch tatsächlich mit meiner Frau. Die unterstützt das schon ganz gut. Aber ich versuche es. Ich habe ein, zwei Kontakte in die Ostkurve, also sozusagen die Ultrakurve von Berlin. Das ist dann immer ganz besonders, wenn man da ist. Ansonsten versucht man dann so weit wie es geht eben in die Richtung zu kommen. Aber die Zeit lässt es eben nicht so wirklich zu, diese Saison. Ja.
Ich habe auch schon ewig nicht mehr so. Ich war auch schon ewig nicht mehr im Fußballstadion. Ich glaube, das letzte Mal war ich mit dir, Markus, im Stadion. Ich war jetzt als Düsseldorfer mehr im Frankfurter Stadion als beim eigenen Team. Lohnt sich dieses Jahr bei uns auch fairerweise nicht ganz so wirklich. Aber ich meine, als Düsseldorfer hat man ja auch so eine sehr angespannte Beziehung zu Hertha-Fans. Ne, da gab es ja dieses Relegationsspiel in Düsseldorf, bei dem sich ja dann Michael Preetz als Düsseldorfer unter Hertha-Flagge nicht ganz so mit Ruhm bekleckert hat und in seiner eigenen Stadt quasi Fitner gestiftet hat und wollte das Thema am grünen Tisch entscheiden, aber so nicht mein Sportsfreund. Wir sind ja damals aufgestiegen, hat auch nicht lange gehalten. Von daher ist, glaube ich, das auch alles in Ordnung inzwischen.
Ja, aber Düsseldorf sieht es nicht gut aus, die Saison, ne?
Nein, ja, was heißt, Düsseldorf ist einfach eine Diva, ne? Du weißt bei uns nie, was du kriegst. Und also du weißt immer, dass du halt Trauer bekommst als Fortuna-Fan und ganz viel Kummer, ganz wenig Sternstunden. Und das ist im Prinzip so das Setting, in dem wir uns halt bewegen. Es wird auch nicht besser, weil Düsseldorf einfach ein sehr, sehr anstrengender Verein ist, leider.
Das ja, dann weißt du wenigstens, wo du bist. So, Hertha spielt im Pokal 6-1 gegen Kaiserslautern. Man denkt sich, Bayern, darunter steht genau Hertha. Und im Ligaspiel verlieren wir einfach mal knackig 0-1 zu Hause. Also es ist,
ein Auf und Ab. Ja, also du merkst halt schon, bei so Vereinen in dieser Riege von Fortuna Düsseldorf, so also würde ich es auch mit Hertha nicht zählen und die Eintracht erst recht nicht, das ist halt noch nicht so professionell, wie man es halt gerne hätte. Ne? Also da merkst du schon noch viel Vetternwirtschaft und da wird der Onkel von dem noch angestellt und die Trainer, die geholt werden, waren alle mal selber bei der Fortuna Spieler, weil meiner Meinung ist, man braucht einen mit Stallgeruch, aber willst du ja eigentlich gar nicht, weil du willst ja irgendwie einen mal in den Verein reinholen, der halt auch was kann. Und das klammert leider die meisten Ex-Fortuna-Spieler konsequent aus. Wir sind noch nicht so professionell, wie wir es halt gerne wären oder sollten tatsächlich. Und das merkst du immer wieder. Und deswegen gucke ich immer sehr, sehr neidisch so Richtung Frankfurt, Hertha und auch wenn es einige Leute durchdrehen, auch Leipzig, die es wirtschaftlich und Sachen Management sehr, sehr gut machen. Ne? Fußball historisch vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber Ich gucke da immer schon neidisch rein in so Vereine und denke mir, das würde ich auch mal gerne für uns haben, aber nun gut.
Ist halt schwierig, ne? Düsseldorf ist halt so ist das. Gar nichts mehr irgendwie am Start. Also Eishockey ist nicht mehr, Fußball sieht's nicht gut aus.
Ja, aber woran liegt es? Weil das alles einfach nicht professionalisierte Vereine sind, die irgendwie auf Vetternwirtschaft gebaut wurden, die letzten Dekaden. Das merkst du voll. So, die Kölner Haie haben das komplett durchprofessionalisiert. Es hat irgendwie, ich sag mal so, NHL-Light-Züge angenommen, da in Köln, aber auch fairerweise in Frankfurt. Und Düsseldorf ist halt immer noch so der Dorfverein halt ein bisschen, die mal Erfolge erzielt haben in der Vergangenheit. Aber man kann auch viele Analogien zum Hobby spinnen. Nicht durchprofessionalisiert ist ein schönes Thema fürs Hobby eigentlich. Sorry.
Jerry, bist du dann Union? Wie stehst du zur Union dann? Das ist absolut schwierig, nee, oder?
Also, ich bin auch noch nicht so lange Hertha-Fan. Ne? Ich bin jetzt nicht, dass ich sage, ich bin irgendwie von meinem Vater dann Fan geworden. Ich bin da tatsächlich relativ offen. Also, wie es in den Wald hineinruft letztendlich. Ne? Wenn irgendein anderer Fußballfan jetzt auf mich zukommt und sagt, ich bin XYZ, weil ich halt das Hertha-Trikot trage, dann denke ich mir halt so, ja, ach Mann, warum denn? Warum müssen wir dieses Gespräch jetzt anfangen? Aber deswegen, ich bin da relativ offen, bin ich ganz ehrlich. Also, ja. Solange die jetzt nicht vor mir stehen und mir ins Gesicht schreien, dass Union viel cooler ist als Hertha.
Ja. Okay. Bevor wir jetzt über deine PC, Bergmann, findet man da auch ein paar Hertha-Karten drinne? Marcelinho, wenn du sagst, Trikot hängt da, ist das schon auch ein Spieler, der auch in deine PC gehört, oder ist es komplett ausschließlich Bergmann?
Es ist tatsächlich ausschließlich Bergmann. Ich hatte kurz angefangen, es zu sammeln, aber du hast das Problem bei diesen Zweitligavereinen, die nicht viel gedruckt werden bei Tops oder Panini ja sowieso gar nicht, dass du keine Karten hast. Und wenn du Karten hast, sind die überirdisch teuer. Das ist bei Schalke ja ähnlich, kann man sagen. HSV bis zu dieser Saison, wo jetzt die Bundesliga-Produkte rauskamen, war es ja auch irre teuer. Also jede HSV-Karte war irre teuer. Das kam ja jetzt erst so mit, ich glaube, Museum 18, 19 war so mit Ibisevic und Konga. Tier 1 gab es mal Hertha-Karten. Und dann jetzt 60 Jahre. Und dann hast du eben hier Atze von Atzenpower. Der hat, glaube ich, die One-of-One, Marcelinho. Ich weiß es nicht sicher, aber auf jeden Fall irgendwas niedrig nummeriertes. Da kommst du auch nicht ran, weil die Leute, das sind Sammler, die niedrig nummerierten Karten haben, die verkaufen die auch nicht. So, und außerdem geht es sehr schlecht. Und dann ist wieder irgendein XY-beliebiger anderer Hertha-Fan, der deutlich mehr Geld hat als ich. Oder ich bin zu geizig und dann, ja, sieht schlecht aus.
Deswegen, ich finde das total spannend, dass du das sagst, weil ich hatte vor 2 Jahren mal den kompletten Fiebertraum gehabt, dass ich Fortuna-Karten sammeln müsste, weil ich bin ja Fortuna-Fan oder Sympathisant, und habe dann auch festgestellt, wie unfassbar teuer diese Prügel sind. Das ist wirklich bodenlos. Ne? Und weil, wie du schon sagtest, eigentlich für die Fanbase ist es halt viel zu wenig Produkt über die letzten, sag mal, 5 Jahre, bei der Fortuna ja zumindest. Das ist Frankfurt mal außen vor, ne, die auch international halt spielen und dann da in die Produkte halt eben reinkommen. Aber bei den Zweitliga-Vereinen, die halt Tradition haben und die halt auch eine gute Fanbase haben, anders als Wolfsburg, es ist halt schon so, dass du halt deutlich zu viel Fan hast für zu wenig Produkt. Also da waren die Fortuna-Karten, die waren so bodenlos teuer teilweise, wo ich mir auch dachte, nee, das ist jetzt gerade nicht wert. Und dann ist ganz spannend, wir hatten ja jetzt am Wochenende, war ja Olli Fink bei der Paddle Madness, Fortuna Ehrenkapitän, Ehrenspielführer, hast du nicht gesehen. Ja. Und da hatten wir im Podcast ja, glaube ich, gesagt, als wir jetzt announced haben, dass Olli Fink auch da ist an dem Tag. Also Leute, besorgt euch irgendwie Olli Fink-Karten, kommt vorbei, ne, der unterschreibt die mit Inscription und hast du nicht gesehen. Hätte auch alles gemacht, aber es gab von ihm de facto einfach nur eine Serie Ultimate Drops Fortuna und das war's. So, und an die Karten kam dann auch keiner ran. Also das war dann auch bei ihm total problematisch, Karten zu finden, weil ich habe auch für mich persönlich gesucht und einfach nichts gefunden. Wahnsinn.
Aber dann macht's ja Ultimate Drops ja eigentlich ganz gut, ne? Also ich meine, Arminia Bielefeld, Kaiserslautern, Fortuna, fehlt eigentlich nur noch ein Hertha-Set, um genau diese Gruppen auch abzuholen, ne, wo es eben keine Karten für gibt. Macht ihr dann
top. Ja, und das, also darauf beruht ja, glaube ich, würde ich sagen, im Fußballbereich deren Erfolg, eben die Vereine zu nehmen, die nicht vertreten sind im Hobby oder sehr wenig vertreten sind. Und wenn man das gut macht, so wie sie es eben machen, die Qualität ist ja wirklich sehr gut jetzt, würde ich sagen, wenn die Karten, die ich in der Hand hatte. Auch das Augsburg-Set jetzt zum Beispiel. Und jetzt kommt ja so langsam so diese Produkte in der ersten Bundesliga, die größeren Vereine. Und es ist wirklich top. Du hast On-Card-Autogramme drin. Also um kurz auf die Augsburg-Box zu sprechen, die ist nicht teuer. Du hast ein On-Card-Autogramm drin, in den meisten zwei, in manche sogar drei, obwohl nur eins garantiert ist. Du hast nummerierte Karten und der Brühl kostet, ich glaube, 75 in dem Dreh.
Kannst du nichts sagen. So,
also vollkommen das fein. Ist für mich eine Sache, wo ich überlegen muss. Also als Augsburg-Fan.
Oder
also
Pauli zum Beispiel jetzt.
Ja.
Pauli war ja auch direkt ausverkauft. Ja, war sofort ausverkauft. Lautern, glaube ich, jetzt zwei Sets bekommen oder sowas über die letzten drei Jahre. Du merkst schon, dass der Bedarf halt dann da ist. Ne? Und ich glaube, jetzt bei denen ist es gerade einfach spannend, dass sie weiterhin die Liebe in die Designs fließen lassen, weil ich fand jetzt in den letzten Sets, fand ich die Kartendesigns hier und da sehr ähnlich. Und ich fand es eigentlich schön in der Vergangenheit, als man wirklich versucht hat, dass jedes Set für sich komplett alleine steht. Und dann haben sie so ein bisschen, seit diesem Jahr, aber auch so persönliche Meinung, finde ich die Karten mit Unterschriften teilweise nicht mehr so schön, weil das Unterschriftenfeld einfach ein bisschen off aussieht, also nicht mehr so schön integriert, aber ich bin auch einfach ein Designpingel. Was ich zum Beispiel sehr, sehr schön fand, waren jetzt die On-Card-Autogramme aus der Lautern-Box, die ein bisschen ausgesehen haben wie iMac, also das fand ich irgendwie ganz, ganz cool, was sie da gemacht haben, diese Shadowbox-Autogramme. Ja, trotzdem immer noch großer Fan von Ultimate Drops, also wie sie es angehen, auch jetzt die Mythos Gladbach-Box, Markus, die wir ja verlost haben, war ja ein riesen Andrang auf dieses Produkt. Und was ich spannend fand, war, dass auch so viele Leute bei diesem Gewinnspiel mitgemacht haben, die halt Hardcore-Gladbach-Fans waren, die aber gar keine Karten sammeln. Mhm. Weil ich hatte mir auch Spaß mal die Profile angeguckt. Weil dann waren auch so Profile so Mutter von zwei Kindern, Herzchen oder Brigitte, BMG oder ne, so Fohlen-Lisa. Okay, das war die mit dem OnlyFans-Account. Aber auf jeden Fall, da waren halt auch so wirklich Profile, wo du so gemerkt hast, okay, die haben halt mit Sammeln jetzt gar nichts am Hut. Die aber total die Gladbach-Ultras sind, wo du aber auch anhand der Profile siehst, das sind jetzt auch nicht so die typischen Flipper oder Reseller, wenn ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also die wollten einfach das Produkt haben und haben dadurch so diesen Mini-Einstieg ins Hobby gefunden. Das fand ich total, total cool, weil mir das vorher nie so klar war. Und über das Gewinnspiel siehst du ja, wer so dran teilnimmt und wer Karten haben will. Und das war ganz wenig Sportkarten-Bubble und deutlich mehr Fußball-Fan oder Liebhaberin oder wie auch immer man es betiteln möchte.
Ja. Sehr spannend. Generell für dich, Jerry, so wenn du sagst, du bist im Einzelkarten-Game zu Hause, hast du jetzt aber schon relativ gut definieren können, wie die Box jetzt bei Ultimate Drops aussah. Beschäftigst du dich schon auch mit den Serien, die da regelmäßig rauskommen? Machst du da regelmäßig auch Boxen mal auf? Gönnst du dir da was oder gehört das gar nicht zu deinem Setup?
Ja. Collectors Büro war anfangs auch Breaken eigentlich gedacht. Also dieses Mischmasch eben hinzukriegen, aber es ist in der heutigen Zeit würde ich es keinem empfehlen, das mehr zu machen, weil die Hürde einfach viel, viel, viel zu groß ist, auch an Boxen zu kommen etc. Und deswegen kenne ich mich schon ein bisschen aus. Ich muss aber immer schauen, wenn es im Job dann stressig wird, dann jetzt die Messen, jetzt sind wir gerade in der Phase, wo in Deutschland sehr viele Messen ineinander hängen, dann wird es halt schwierig. Und dann sehe ich meistens Produkte halt mit 2-3 Wochen Verzug, weil sie dann für mich interessant werden zum Ankaufen letztendlich. Mhm. Und dann halt auch ausstellen kann für mich oder für meine Käuferschaft im Prinzip. Mhm. Aber trotzdem versuche ich immer, mich reinzulesen und zu schauen, was denn da rauskommt. Bin aber auch ehrlich, High-End-Sets wie, weiß ich, das neue Flawless oder die allgemein die neuen Panini-Sets, die rauskommen, die interessieren halt schon mehr als das 24. TOS-Produkt in der Woche von einem Champions League-Set. Da bin ich ehrlich.
Ja, das stimmt. Aber das merke ich auch gerade. Ich habe mir auch dieses Jahr so ein bisschen eingeredet, dass ich mega Bock auf NFL Chrome habe, weil ich bin ja schon eigentlich ganz ursprünglich ja der Football-Guy. Ich habe ja damals irgendwie auch angefangen, damals im Hobby. Aber irgendwie, ich fand die Spots total teuer in den Breaks und da kann man den Breakern jetzt auch gar keinen Vorwurf machen, weil das waren jetzt die Marktpreise. Also halt mit dem Wissen, zu welchem Preis man Boxen einkaufen konnte, auch als Direct-Partner, was ja wirklich auch unverschämt war auf Seiten von Tops. Also die hatten keine Chance gehabt, da bessere Preise zu machen. mal die Jungs außen vor, die komplett da in den Goldtopf greifen wollten. War es mir jetzt einfach nicht wert, weil ich mir super oft dachte, ey, die Karten werden den Preis nicht halten. Und ich hatte es heute noch gelesen von einem, weiß gar nicht von wem, der gesagt hat, er kauft als Einzelkartenhändler momentan straight NFL Chrome Karten nicht an, weil einfach so viel geöffnet wird und die einfach gerade noch so überteuert sind, dass es gar keinen Sinn für ihn ergibt, als Händler da reinzugehen, weil es viel zu viel Karte und viel zu viel Produkt gibt. Und das finde ich auch spannend, ne? Also ich finde jetzt auch im Nachhinein die Karten jetzt nicht überragend geil. Also man hat versucht, da so einen Hype zu erzeugen für NFL Chrome. Manche Designs sind auch wirklich gelungen. Aber ich warte immer noch so auf diesen, auf dieses Flawless oder Prism-Feeling. Also Prism ist, glaube ich, besser vergleichbar zu Chrome, wo du einfach dich drauf freust, wo du das ganze Jahr drauf hinfieberst. Ist ja gerade für NFL, NBA, ist ja Prism so das Produkt im Prinzip, so der Cornerstone von Panini damals gewesen. So dieses Gefühl hatte ich jetzt bei Chrome, NFL Chrome, jetzt dieses Jahr noch nicht gehabt, wenn ich ehrlich bin.
Man muss immer gucken, finde ich, wer erzeugt die Hypes. Und ja, letztendlich ist es halt so, dass die Breaker bzw. Tops als Head-Firma denn den Hype erzeugen will, logischerweise, weil sie verkaufen wollen. Und ich finde es dann immer schwierig, wenn ich meine Stories durchgehe und bei jedem Direct-Partner sehe, ah, hier, geil, nächster Break. Und dieser Hype von denen halt oben gehalten wird, weil die ja eine ziemlich große Zuschauerschaft haben. Das ist immer schwierig. Ich finde das dann immer besser, wenn man merkt, dass das Hobby den Hype wirklich hat. Und ja, da finde ich jetzt gerade, muss ich sagen, was ich zumindest mitkriege, kann mich auch komplett täuschen, ne? Also es ist nur meine Wahrnehmung, ist, dass wir in Richtung WM gehen und Flawless kann man mal aus, das ist sehr, sehr teuer, das Set, und sehr wenig Karten drin. Mhm. Aber allgemein Prism Boxen, National Treasures, so die Karten, die dann da rauskommen, dass da halt schon der gewisse Hype drin ist. Dass da die Chance hoch ist, Bruch zu gehen, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich finde, dass man diesen Aufschwung, diese Lust im Hobby, gerade auf die auf die WM-Produkte schon mehr wahrnimmt. Es kann sein, dass ich es jetzt bei NFL nicht wahrgenommen habe, weil ich einfach gar nicht in der Bubble drin bin. Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde es immer schwierig, wenn Breaker den angeblichen Hype hochhalten. Hm.
Ja, so läuft das Game, glaube ich, heutzutage, ne? Also die Breaker sind das, was quasi das größte Marketinginstrument ist wahrscheinlich für die Companies, weil dort quasi sehr präsent und sehr die ganzen Hits gezogen werden, die meisten Boxen aufgemacht werden. Das ist einfach das beste Marketinginstrument für eine Firma wahrscheinlich. Und dementsprechend wird der Hype so lang hochgezogen, solange die Produkte noch da sind. Und sobald es halt das nächste kommt, ist es halt dann wieder weg.
Aber das Schwierige ist, dass die Leute dann immer in den Streams sagen, die Preise sind so oben und die werden oben bleiben. Also ich gucke mir vor allem bei neuen Releases, versuche ich halt einmal ein, zwei Streams zu gucken von den großen Leuten in Deutschland. International bin ich da gar nicht so unterwegs. Da ich meistens halt hier verkaufe, versuche ich auch meistens hier zu gucken. Und dann kommen da Kommentare wie, ja, das wird dir den Preis halten, die Einzelkarten werden nicht einfallen. Und dann denke ich mir, da guckt halt nicht jemand zu wie wir, so die sich jetzt schon ein bisschen im Hobby sind, die Ahnung haben von dem Ganzen, und dann guckt jetzt jemand zu, der ist 20 Jahre alt, der verdient in seiner Ausbildung 1.200 Euro, glaubt demjenigen da und gibt 1.000 Euro aus für den Break und zieht, sagen wir mal, er zieht sogar was, das Ding wird sortiert, das ist, weiß ich nicht, ein 4-Caser, dann wird das Ding sortiert, dann geht das auf den Postweg, dann ist die Post noch ein bisschen langsam, weil wir jetzt demnächst wieder 1. Mai haben, und dann ist die Karte bei ihm und die kostet noch 200 Euro. So. Und der sagt, der geht auf eine Einzelkartenshow, auf eine Kartshow in Frankfurt und sagt, guck mal hier, XY hat gesagt, die Karte ist 1.000 Euro wert. Und du sagst, ja, nee, guck dir die Verkäufer an. Und das habe ich bei Fußball sehr, sehr oft, muss ich sagen. Also wo dann gesagt wird, ne, der hat mir gesagt, die kostet so und so viel. Ich sage, ja, warum kaufen die nicht für den Preis? Mhm. Ja, dann kommt nichts.
Das ist schwierig. Das ist zu 1000%, und das ist halt auch echt ein Problem. Und ich muss auch wirklich sagen, dass das, was mir wirklich in dieser ganzen Breaker-Riege so ein bisschen fehlt, dieses ganze Thema Wissensvermittlung und Awareness schaffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer es jetzt wirklich gut gemacht hat letzte Woche, waren die Jungs von Football Bromance, von Bromance Breaks, die ja wirklich auch ganze Instagram-Postings dem Thema Karte gewidmet haben. Die haben erklärt, was ist ein Caset, was chased man in so Boxen, was ist gut, was ist schlecht. Und ja, am Ende des Tages ist es auch Gewinn und gewinnorientiert und das auch vollkommen in Ordnung, weil darum dreht es sich am Ende des Tages. Und wenn du in Deutschland ein Gewerbe hast, musst du Gewinne erwirtschaften, nur mal so am Rande, das darf nicht gemeinnützig sein, wenn du nicht gerade eine Stiftung hast. Und ich finde, wenn man das so macht, das ist auch vollkommen in Ordnung. Am Ende sind es alles erwachsene Menschen, die da reingehen. Und ich habe auch für mich beschlossen, ich reibe mich daran auch nicht mehr auf, weil man muss auch einfach ein Stück weit akzeptieren, wie stumpf die Menschheit teilweise auch einfach geworden ist. Es ist zwar sehr, sehr harsch, aber ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der wirklich sehr, sehr viel mit Marketing macht und mit Werbung macht. Das habe ich auch schon mal erzählt. Und er hat mir gesagt, so Alex, ganz ehrlich, Wissenscontent oder qualitativer Content, es interessiert die Leute nicht. Du musst runtergehen zu denen. Du musst Tür auf, schön Kellertreppe nehmen und du musst runtergehen. Wenn du die breite Masse erreichen willst, wenn du wirklich willst, dass du wächst, dass du ein großes Wachstum hast, dass du ganz viele Menschen haben willst, die dir folgen, die deine Beiträge liken. Es liest sich abends keiner ernsthaften Karussellposting von dir durch. Keiner hört dir 3 Minuten lang zu, wenn du was über eine Baseballkarte erzählst. Nicht die breite Masse, das macht keiner. Keiner setzt sich beim Kacken hin und sagt, oh, interessant, der Markus, der erzählt mir jetzt 4,5 Minuten lang was über Eintracht Frankfurt-Karten. Das gönne ich mir jetzt. Und danach wische ich mir den Hintern ab. Das macht keiner. Das wollen die Leute nicht. Die wollen Memes sehen. Die wollen lachen, die wollen irgendwas weiterleiten. Die wollen eine gute Hook haben. Und das ist das Traurige, weil ja alle in diesem Kreislauf ja mit drin stecken. So ehrlich muss man halt sein. Und das merkst du auch beim Thema Breaken. Wollen die Leute wirklich, dass man das denen erklärt? Wenn die in einen Break gehen, wollen die, dass sich der Breaker da hinsetzt und sagt, so Leute, bevor wir jetzt hier alle mal reingehen, ganz kurze Erklärung, ihr könntet abhängig werden, das und das kann passieren. Das willst du halt nicht. Du willst konsumieren in dem Moment. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Paradoxon am Ende des Tages. Als Außenstehender denkt man sich dann sehr oft, das ergibt gar keinen Sinn und blamet dann vielleicht den Breaker, was auch in diversen Punkten auch richtig und wichtig ist, jetzt nicht falsch verstehen. Aber die Leute wollen es ja. Und das ist das Problem. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, glaube ich, gar nicht so trivial zu beantworten.
Ja, also, geht. Muss ich tatsächlich teilweise widersprechen. Also wir haben es damals so gemacht bei Hölle. Und auch ich, als ich angefangen habe, ich habe bestimmt in einem Stream, jetzt nicht vor jedem Break, aber bestimmt 3-mal, würde ich jetzt sagen, im Durchschnitt, habe ich gesagt, pass auf, das ist hier suchterregend, das kann süchtig machen, es gibt eine Kaufsucht. Und wenn ihr das merkt und merkt, pass auf, ich bin jetzt hier in einen Spot gegangen, was nicht richtig ist oder wo ich mich schlecht fühle, wo ich merke, das war vielleicht zu viel, schreibt mich an, das Ding wird storniert und dann ist es fertig. Und wenn ihr merkt, dass ihr eine Sucht entwickelt habt, dann könnt ihr mich auch anschreiben und dann vermittle ich euch weiter an die Stellen, wo es eben hin muss. Und wir hatten damals auch eine Blacklist. Wenn uns die Leute angeschrieben haben, dann haben wir einfach und gesagt haben, pass auf, ich bin pleite, ich kann nicht mehr. Aber habt die Sucht, dann wurde einfach jeder Spot, der danach kam, wegstorniert, weil wir hatten Leute, die haben mir geschrieben und haben gesagt, Jerry, ich stand heute an der Rewe-Kasse und konnte den Einkauf nicht bezahlen, weil ich kein Geld habe, weil ich 2000 Euro im Break drin war den Monat.
Ich weiß.
Und dann wird's halt emotional und dann bin ich auch so, und dann bin ich auch sauer. Bin ich auch ehrlich, auch vielleicht ungerechtfertigt, aber dann, wenn da erwachsene Männer stehen und man kann sagen, ja, die haben selbst Schuld, die sind erwachsen und so, aber das ist dann, wenn es so an Existenzsachen geht, dann denke ich mir, ja, Jungs, dann einfach mal vielleicht auch 30 Euro nicht mitnehmen. Ja. Aber ich kann verstehen, kann auch deine Meinung verstehen, wo du sagst, das sind erwachsene Menschen, die haben, die wissen, was sie da tun, die müssen das 3 oder 4 Mal bestätigen, bis sie das kaufen, das ist selbst Schuld. Ja.
Ja, ich sehe da die Plattform, also auch in der Pflicht so ein bisschen, logischerweise. Ich meine, Whatnot hat ja auch unter anderem, was hast du in deinem Video vorgestellt, ne, dass du ein Budget irgendwie, also unterstützend, ja, zumindest damit den Leuten auch Hilfsmittel an die Hand gibst. Ich glaube aber auch, dass es eine Mischung aus beiden ist, was du so sagst. Einmal ist jeder selbstverantwortlich, aber am Ende finde ich es gut. Das macht eben der Großteil eben nicht, dieser Hinweis zu geben, das, was du gerade angesprochen hast. Und krass, dass sich auch Leute bei dir ja dann deswegen gemeldet haben, ne? Also es scheint ja so, dass das auch wirkt. Dass, weil wenn es nicht erwähnt wird, wird sich wahrscheinlich auch keiner melden, so, weil warum soll ich die Person jetzt anschreiben? Sondern du bietest es aktiv an oder hast es aktiv angeboten. Das wäre eigentlich zu wünschen, dass es der Großteil eigentlich macht oder alle machen.
Ich glaube, dass das, also ich finde das super, dass ihr das gemacht habt und du das auch getan hast, weil das ist auch genau richtig. Weil auf der einen Seite ist es ja auch ein ehrliches Angebot, ne? Also man kann dich dann anschreiben oder man konnte dich anschreiben. Und ich habe auch einen im HCC, der sehr, sehr viel in Breaks drin war. Und auch gerade sonntags hat er gesagt, er geht nicht mehr in Breaks und guckt halt irgendwie Waterboys. Und hat dann auch mal ganz stolz gesagt, ich war jetzt seit 3 Monaten nicht mehr im Break drin, was auch super positiv ist. Wenn ihm das geholfen hat, das ist auch genau richtig. Aber ich versuche trotzdem, da auch immer so ein bisschen nüchtern drauf zu blicken und mit weniger Weltverbesserungs-Approach, intrinsischer Motivation, weil ich einfach sage, Menschen, die wirklich ein Problem damit haben, müssen dieses Problem leider auf kurz oder lang selber lösen, weil es nicht deine Aufgabe ist, als Dienstleister dies zu tun. Du kannst darauf hinweisen, du kannst Angebote geben und sagen, ich habe hier ein offenes Ohr, geh meine DMs oder ich sperre dich, wenn du das willst, dass du auch gar nicht in Versuchung kommen kannst. Aber die Verbesserung und der Change vom Mindset muss von der Person ausgehen. Das ist einfach so.
Ja,
so, und das ist auch was, was ich auch im Privaten auch gesehen habe mit Jungs, die gerne mal zu viel einen getrunken haben und am Ende ist es auch ein Suchtthema und es ist egal, wovon du süchtig bist. Die können bei dir zu Hause am Tisch sitzen und sind stolz, dass sie kein Bier getrunken haben. Und ich war damals so unfassbar glücklich, dass er das gemacht hat. So schreibt mir trotzdem 72 Stunden später eine WhatsApp, total besoffen, und sagt, ich habe es irgendwie nicht geschafft. Und da warst du halt auch nicht mit dabei und du konntest halt eben auch nicht ändern in dem Moment. Deswegen, das Thema ist super komplex und super vielschichtig. Wovon ich gerade aber so ein bisschen abrücke wieder, ist dieses komplett haltlose Flame gegen Breaker, nur um dagegen zu flamen, weil man da halt einen Schuldigen sucht. Das ist zu einfach. Und Dinge, die zu einfach sind, sind fürs Hobby immer sehr, sehr dankbar. Aber es ist nicht der richtige Weg, weil dafür ist das Problem einfach zu komplex, meines Erachtens nach.
Ja. Bin ich bei dir.
Ne, und es gibt auch gute Beispiele, die wir in den Streams auch immer wieder hervorheben. Und da haben wir auch in Hölle schon genannt und haben auch schon Thilo genannt, wie wir jetzt auch Bormans Breaks nennen, weil ich einfach sagen muss, das, was ich da sehe, und ich kenne Dom jetzt auch schon länger, da habe ich halt ein gutes Gefühl. So, Punkt. Und da draußen wird es noch andere geben, die auch einen tollen Job machen, aber die kenne ich nicht, weil dafür bin ich da zu wenig in der Bubble drin. Also jetzt nicht diskriminiert fühlen, wenn wir euch jetzt hier nicht nennen. Aber am Ende des Tages informiert euch einfach. Und wenn ihr ein Problem habt, sucht euch halt Hilfe und meldet euch bei den Leuten. Und dann wird das auch schon. Aber jetzt, um über positive Dinge zu reden, warum sammelt so ein junger Mann so alte Männer auf so alter Pappe? Das musst du mir jetzt mal erklären. Du bist ja eher so Generation Dragon Ball oder Pokémon. So, jetzt sammelst du ja Karten von Männern, die hast du ja nie aktiv spielen sehen.
Das stimmt.
Und was auch, ist da los? Ich
würde sagen, nie aktiv, also bei Beckenbau auch nie aktiv coachen sehen. Ich glaube, das war auch.
Ja, das war nicht. Nee, hast du nicht. Nee, glaube ich. Nee, hast du, glaube ich, nicht. Wie kommt's? Also, ernst gemeint, weil du bist ja schon sehr, sehr straight in deiner PC, was ich auch gut finde.
Ja, es hat sich, ich habe meine PC ja ab und zu mal hin und her gewechselt. Ich glaube, 2-mal jetzt schon gewechselt. Es kam erst nur, obwohl mehrmals sogar schon, es war nur Liverpool am Anfang. Ich habe nur Liverpool gesammelt. Dann habe ich gemerkt, ganz schön teures Hobby. Ich beschränke das mal auf Gerard und Fernando Torres. Da habe ich gemerkt, die
auch
unterschreiben
teuer.
Ganz schön, ja, genau, die unterschreiben ganz schön viel, wenn man da niedrig nummeriert haben möchte, als Autogramm ist, auch teuer, verdammt. So, dann gewechselt auf, okay, also ein bisschen länger im Hobby gewesen, sich gedacht, was kann man sammeln, was ist auch sinnhaft dahinter, das zu sammeln, weil Geld spielt einfach auch eine Rolle und ich will auch was sammeln, was irgendwo den Wert letztendlich behält und nicht 30.000 Euro ausgeben und dann stehe ich in 10 Jahren da und denke mir, super, ich habe null. Dann auf Schweinsteiger gewechselt. Einfach als deutsche Legende. So, das war dann schon komplett meine Zeit. WM-Finale, damals mit Vaters abends geguckt. Oder auch das 7-1 Brasilien da gesessen. Das sind so Erinnerungen gewesen. Und dann hat er aber immer mehr und immer mehr unterschrieben. Dann war ich so, weiß ich nicht. Und man hat dann immer nur kurze Momente, wo man sich dachte, boah, wo geht das hin? Und dann hatte ich mal, ich habe es bei Battle of Cards mal erwähnt, ich hatte mal das Vergnügen, mit Uwe Seeler ein Wort zu sprechen und auch mal einen Abend zu verbringen. Da unsere Familien mal miteinander zu tun hatten, in verschiedene Ecken ging das dann. Und er hatte sich damals auch meine Geschichte angehört. Ich war damals im DFB-Kader, als Torwart tatsächlich. Und
stark.
Ja, und so kam das dahin. Dann habe ich natürlich geguckt, wie es jeder andere tut, bei eBay eingeben, Uwe Seeler Autogramm. Tops.
Da sind wir die besten eBay-Suchen. Uwe Seeler Autogramm.
Ja. Und dann kamen da genau gefühlt zwei Karten, nämlich aus Showcase. Das dürfte das einzige Set sein, wo man Tops unterschrieben hat, aus 2016 auf jeden Fall. Ja, 2015, 16 dürfte es gewesen sein. Auch mittlerweile irre teuer, aber dann hast du eine Karte. Und dann natürlich mal das Tops weggenommen und mal geguckt, was es dann so gibt. Dann gesehen, dass es Bergmann gibt. So, okay, dann ging es weiter. Was gibt es denn noch so von Bergmann? Und dann gibt es ja alle möglichen Leute. Jupp Heynckes zum Beispiel wird wahrscheinlich, also eventuell überlege ich, den auch aufzunehmen, weil, kann ich mich auch daran erinnern, 2013 saß ich auch in meinem Bett und habe das Champions-League-Finale geguckt und auch 2012 von Bayern und mich da gefreut, beziehungsweise auch 2012 nicht gefreut. Und dann ging das halt weiter, dass ich Uwe Seeler hatte. Ich habe mir die ersten Bergmann-Karten geholt, auch schon gegradet. Und dann einfach überlegt, was kann man noch haben aus dem Set, weil ich das Set sehr schön finde. Ich finde, das ist halt einfach, nicht jede Karte sieht gleich aus, weil die halt noch gestanzt worden sind. Dann gibt es geklebt, ungeklebt, dann sind die, wie schauen die vom Eye-Appeal aus, etc. pp. Und dann halt auf Franz Beckenbauer gekommen, weil es einfach für mich so dieses, Franz Beckenbauer ist halt einfach noch dieser Punkt gewesen zwischen altem Fußball und zwischen dem neuen, modernen Ding, weil er einfach noch so beide Sphären mit zu tun hatte, letztendlich. Auch bis zu seinem Ableben. Beides verknüpft hat, meiner Meinung nach, egal wie das jetzt mit 2006 der WM war. Für mich war es einfach klasse als Kind, das mitzuerleben. Wir hatten damals immer so einen Badeteich und dann haben wir da mal Radio gehört mit ganz vielen anderen Kindern. Das war geisterkrank. Genau, und dann kam ich hier Franz Beckenbauer. Und dann fehlte noch einer, also die lustigen drei zusammen. Und das war letztendlich Gerd Müller. Einfach aus dem Grund, es gibt keine Gerd Müller-Karten von Tops oder Panini, die unterschrieben sind. Es gibt halt nur diese In-Person-Autos. Für mich gibt es keine schönere Karte von ihm als die 66er, muss es gewesen sein. Die von Alexa zum Beispiel.
Richtig.
Gibt für mich keine schönere Karte. Da ist er jung drauf, der blaue Himmel im Hintergrund. Dann passt es für mich farblich, der rote PSA-Slap, das in einem roten Case noch drinne. Es gibt für mich keine schönere Karte im Fußball. Das ist genau das Ding. Und so kam dieses Trio zustande. Und jetzt über anderthalb Jahre ungefähr eine Sammlung aufgebaut, sodass ich sage, das passt. Die Karten, die ich nicht im Slap gekauft habe, jetzt zu PSA geschickt. Die erwarte ich dann, weiß ich nicht, 2029. wieder zurück und dann freue ich mich, wenn hoffentlich ein, zwei von den 20 Karten, die ich eingeschickt habe im Dual Grading, auch gegradet werden und PSA nicht sagt, das ist alles fake. Dann schauen wir mal.
Ist das passiert ist schon so, bei deinen Karten?
Bei mir nicht, aber man hört von anderen Bergmann-Sammlern, dass es passiert ist und ich finde, seit 2026 kann man sagen, kommen viele Franz Beckenbauer-Autogramme von den Karten auf den Markt. Ich habe auch selbst schon nachgedruckte Bergmann-Karten bekommen. Okay. Einfach mal, weil ich eine gekauft habe, um zu gucken, wie die schauen die aus. Und man sieht einfach, also vom bloßen Auge, ich bin da total Laie, man sieht einfach, dass die Unterschrift anders ist. Und man sieht auch, dass die Karten einfach anders sind von dem Nachdruck zu den, wie es halt damals war. Mhm. Und ich bin gespannt. Also ich habe gesagt, wenn so 20%, also 5 Karten wiederkommen, die gegradet sind von den 20, wäre es geil, würde ich mich freuen. Alles, was drüber ist, ist Bonus. Ja, mal schauen.
Spannend. Ich habe mich mal eben nebenbei so mal Google angeschmissen. Wisst ihr was, oder kennst du den Bergmann Verlag Historie? Weil Panini Tops kennt man, aber so ein bisschen auch die Story zu Bergmann. Kennst du da was?
Nee, ich weiß, dass sie irgendwann eingeschlafen ist, auf jeden Fall, die Bergmann Historie. Und zwar dürfte das letzten Bergmann ist jetzt, glaube ich, Ende der 80er. Kommt das gut hin?
Ja, steht hier zumindest. Also saß in Unna, in NRW, da saßen
ja,
die.
Ja.
Von 60er bis in den 80ern, war vorher unter Pinguin Verlag aktiv und hat dann die Produktion von Fußball-Bildpostkarten, so haben sie es dann genannt, gestartet. Und haben sich komplett auf eben diese Beilagen fokussiert. Also nicht irgendwie als Süßwarenbeileger, wie es andere Companies gemacht haben, sondern die haben wirklich hier dann nur Karten gemacht. Spannende Story, kann man sich noch mal ein bisschen einlesen in so einen deutschen Kartenanbieter, den wir mal hier hatten. Mit sehr, sehr, wie du sagst, spannenden Karten, die man auch auf deinem Instagram-Profil sieht. Da sieht man unter anderem die Franz Beckenbauer, die du angesprochen hast, und die Gerd Müller. Das sind schon schicke Dinger.
Absolut.
Und der Punkt war, ich habe die damals Jerry abgegeben, weil ich gemerkt habe, dass er die wirklich sammelt. Also wir haben uns, glaube ich, ja letztes Jahr jetzt erstmal auf der Card Madness gesehen und da hatte ich die beiden Karten schon gehabt und da schwänzelte Jerry immer schon so um die Karten rum. Und er sagt, ja, zeig mal, und geil, und hast du nicht gesehen. Und ich habe dann aber auch gemerkt, als ich dann die Franz Beckenbauer Flawless hatte, das On-Card-Autogramm, und das war ja so die Phase, wo ich gesagt habe, nee, ich will nur noch eine Karte haben pro Spieler. Aber ich wollte sie irgendwie auch nicht anbieten, so dass dir irgendeiner dann halt kauft, ne? Und dann bietest du die an, dann schreibt dir irgendeiner sold und dann bist du ja in der Hobby-Logik dazu verpflichtet, eben den Prügel dann auch zu schicken und zu verkaufen. Und deswegen habe ich dann auch gehofft, dass Jerry die dann immer noch haben möchte, damit sie einfach auch in gute Hände kommen, weil irgendwie hänge ich schon auch an den Karten, aber es hat mich jetzt nicht so gekickt. Ich habe mir die nie angeguckt zum Beispiel. Die waren immer in meinem Koffer, aber ich habe mir die nie angeguckt. Und das ist immer so der Gradmesser für mich. Würde ich eine Karte dann auch vermissen, wenn sie weg ist? Und ich vermisse sie tatsächlich nicht. Aber ich freue mich sehr, dass ich sie bald wiedersehen kann auf der Card Madness bei Jerry. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass die Karten ein neues Zuhause bekommen haben bei ihm.
Ich mich auch.
Wie so eine Katze, die man so abgibt, weil sie zu Hause den ganzen Tapeten kaputt macht. Und man will aber, dass der Katze gut geht. Und bei Jerry ist es der Fall.
Ja, also für mich geht es halt einfach nicht. Das sind halt wirklich so die Karten. Alex hat es ja auch mitbekommen. Jetzt Ende letzten Jahres hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich der Meinung war, ich brauche unbedingt ein Messi-On-Card-Autogramm. Und ich habe die gekauft und habe, glaube ich, Alex 2 Sekunden danach geschrieben, ah, fuck, ich bereue es. war letztendlich nicht schlimm. Also ich hatte damit keinen Verlust gemacht. Das war alles in Ordnung. Aber so probiert man sich ja letztendlich auch aus. Und für mich wäre es auch nicht schlimm, selbst wenn Alex sie jetzt wieder haben wollen würde, gebe ich ihm die halt wieder. Oder er sagt, oh, ich will die mal 2 Monate sehen und dann schicke ich die dahin und dann kommt die wieder zurück. Aber es wird für mich nicht gehen.
Ich kann diese Faszination aber total verstehen, was so alte Karten mit einem machen. Also wir hatten ja gestern im Podcast aufgerufen, hier, schickt uns eure Karten, die wir dann an unserem Stand hier showcasen, und das ist jetzt gar kein Blaming gegen Leute, die uns ihre Karten geschickt haben. Wir haben total tolle Karten gekriegt, ganz viel Verschiedenes, unfassbar schöne Dinger, sehr verrückte Karten. Ich habe heute ein Champions League Match Burn Patch gesehen von Ronaldinho zum Beispiel mit dem On-Card-Autogramm, wo ich mir dachte, wo kommt die Karte denn auf einmal her? Ich habe auch gemerkt, dass die Karten, die geschickt worden sind und die eher in diese Vintage-Richtung gehen, ich die voll am Stand einfach sehe. Und diese neuen Karten, auch wenn die selten sind und ja, die sind teuer und die sehen auch geil aus, aber die haben nicht so dieses Haben-Wollen-Gefühl als Aussteller in mir erweckt, wenn ihr wisst, was ich meine. Also habe ich den Leuten auch geschrieben, dass ich mir nur mit euch erstmal Gedanken mache oder mit Markus, was wir ausstellen, wie wir die Vitrinen bestücken, was passt zusammen, ne? Hat man einen roten Faden. Und irgendwie bin ich gerade voll auf diesen alten Karten irgendwie kleben geblieben, weil ich einfach, die strahlen so eine Faszination einfach aus. Die haben gelebt, die haben was gesehen.
Ja, verstehe ich. Wobei ich das spannend finde, die einfach mal gegenüber zu haben, ne? Dass man irgendwie sagt, hier hast du einen Bereich, wo sind die Neuen, so sehen die Neuen aus. Da kriegst du so ein Gefühl, um das vielleicht noch mal ein bisschen anders auch wahrzunehmen, wie jemand, der neu dabei ist.
Ja, total.
Wenn du beides wirklich vor dir siehst, kann spannend sein, aber da können wir ja nochmal quatschen, was da sinnvoll ist. Aber ich fühle das auch absolut, was du sagst. Kann ich absolut nachvollziehen. Gibt's so 1, 2 Karten, Jerry, die bei dir auf der Watchlist stehen? Jetzt hast du gesagt, Messi on Card war's dann nicht. Aber was ist es dafür, was als nächstes kommt?
Es ist natürlich immer schwierig. Also ich bin für jede Bergmann Karte offen, der 3 Spieler, also von Sela, Müller und Beckenbauer. Und Das wäre natürlich schon, also mir fehlt, was eine absolute Chase-Karte ist, es gibt eine Karte, da ist Beckenbauer, Uwe Seeler und Helmut Schön drauf. Und wenn ich da eine Karte bekommen würde, wo alle drei unterschrieben haben, weil ich habe schon eine, wo nur Beckenbauer unterschrieben hat, nur Seeler unterschrieben hat, wo Beckenbauer und Seeler unterschrieben hat, aber halt nie Helmut Schön, weil es halt nie der war, wo man gesagt hat, unterschreib mal die Karte. Da müssen wir ehrlich sein. Und das ist so für mich noch in der Sammlung, wo ich sage, das wäre geisteskrank. Und ansonsten, weiß aber Alex auch, ich glaube, jede Beckenbauer Flawless-Karte, die auf diesen Markt kommt, schicke ich ihm und sage, so, die will ich jetzt mal wirklich haben. Und dann geht die wieder in so komischen Sphären, wo du sagst, ja, nee, ich habe jetzt keine Lust, meiner Frau zu erklären, dass wir die nächsten zwei Monate nur Brot essen.
ja.
Dann ist halt schwierig. Da habe ich halt, so groß ist der Wille der Karte nicht. Es ist für mich total schön. Also für mich ist total die geile Karte Flawless zu 25. Dann hat es dieses silberne Design, Hochkant, im DFB-Trikot wäre es perfekt.
Kenne ich.
Und dann mit diesem blauen Stift, muss auch nicht gegradet sein. Einfach so, es ist ganz, ganz schwierig. Also schönere Karten von Beckenbauer, boah.
Das ist
nur Beckenbauer.
Nur Beckmann. Aber ich finde das auch so spannend, was mit dem Markt passiert. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Also ich hatte das ja schon mal erzählt, für welchen Preis ich die geholt hatte und wann. Das war jetzt irgendwie eine Woche nach dem Collectors Day in Ida Oberstein, also gar nicht so lange her. Und irgendwie, vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt, dass da wenig Leute auf der Karte drauf waren. Aber die aktuellen Preise, das wäre es mir auch nicht wert, wenn ich ehrlich bin. Also alles über 2000 Euro für eine Franz Beckenbauer Flawless Auto Prügelkarte. Boah, dann denke ich mir, was könnte ich mir für 2000 Euro kaufen in der Hobby-Bubble, und da würden mir dann wieder andere Sachen einfallen wahrscheinlich, die ich dann eher da sehen würde.
Der Geistgang. Also in Berlin lag eine für 3000.
So, und dann, das ist so verrückt.
Und das ist jetzt keine PSA 10, 10 zu 10 nummeriert und per Autos
ja, ja.
Perfekt alles, wo man sagt, ja, okay, sondern das ist halt, weiß ich nicht.
Herrlich.
Eine, die Woche gelebt. Labor, glaube ich, und dann ist es das, aber... Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt es, vielleicht nicht. Ich bin da auf jeden Fall so, dass ich in den neuen Karten bin, weil ich auch viele Karten in der Hand habe. Ob es jetzt Messi oder Ronaldo Autogramme sind, ich habe die in der Hand und denke mir, boah, letztendlich ist das halt auch nur ein Stück Pappe. Und das ist bei den anderen Karten einfach nicht so. Da verbinde ich was, wie Alex sagte, die haben gelebt, die haben was gesehen. Und für mich auch einfach immer krass, auch wenn es total schade ist, ich meine, die Menschen leben nicht mehr und was die in dem deutschen Fußball erreicht haben, ist für mich einfach ultra krass. Also und auch im Wert halt gar nicht da, wo ich sage, also für mich sind alle drei Spieler im Wert, wenn man jetzt wieder aufs Hobby zurückguckt, ja, total unterbepreist. Also auch im Beckenbauer, sag ich ehrlich. Wenn du dir anguckst, was, weiß ich nicht, der Rookie von Arsenal, der Doman, was da die Karten kosten, oder Lennart Karl und
Lennart Karl,
Auto genau. Zu 10, On-Card, geht.
Kriegst du nicht mal für 2000, nur mal so. Ach, am Rand.
Gar nicht, da brauchst du gar nicht
überlegen. Aber das musst du überlegen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du kriegst Weltmeistertrainer, Top 11 FIFA, Spielführer, Spieler der Welt, Franz Beckenbauer on card. Das ist günstiger als ein Top-Sticker-Autogramm von Lennart Karl auf 75. Sticker-Autogramm, der noch nichts gewonnen hat, der nicht Stammspieler ist, bei dem noch nicht mal sicher ist, ob der halt mit zur WM fährt. Der wird mitfahren, weil Nagelsmann Ruhe haben will und weil er bei den Bayern spielt. Aber der hat noch gar nichts geschafft. Das ist so krass. Der Markt ist so verrückt. Und als Querverweisbeispiel, Lamine hat im gleichen Alter mehr erreicht. Europameister, hat Barcelona im Rucksack. Und der ist günstiger als Lennart Karl. Also wenn man das versucht, mit damals zu verknüpfen. Und das zeigt mir einfach, wie abstrus dieser Markt manchmal funktioniert. Und dass wir da wirklich hier und da in einer Blase oder schon in einer Blase drin sind, die auch irgendwann mal platzen wird. Das habe ich auch gestern, glaube ich, im Podcast gesagt. Es geht nicht immer nur stumpf nach oben. Es gibt immer eine Korrektur. In jedem Finanzmarkt, Vehikel, Gebimse gibt es immer eine Korrektur auch nach unten. Und die werden wir noch sehen und Menschen werden sich da gehörig die Finger verbrennen. Ich gönne es keinem. Aber dieses kopflose Pseudo-Investieren in Karten, weiß ich jetzt nicht, ob das so gesund ist. Und diese Beispiele zeigen mir immer wieder, dass du komplett eine Disbalance auch im Markt hast mit den Preisen der Karten.
Ja.
So nehme ich.
Ja, sorry. Da muss man mal gerade aussprechen, oder was?
Nee, macht ja Sinn, der Vergleich. Also deswegen, so ein, das sind einfach zwei Zeiten im Hobby vor allen Dingen und einfach auch Spieler, die eigentlich nicht vergleichbar sind, weil, wie ihr schon sagt, die einen haben schon was abgeliefert, die anderen noch bei weitem nicht. Dementsprechend macht das ja absolut Sinn. Wir sind jetzt direkt eingestiegen, was du sammelst, wen du sammelst. Vielleicht noch einen Schritt vorher, ja. Lieber Jerry, wie bist du überhaupt ins Hobby gekommen? Also was hat dich dazu bewogen, Pappkarten, wie du sie eben so schön genannt hast, zu sammeln?
Tatsächlich 2023 war es tatsächlich letztendlich ganz stumpf ein Knossi-Video mit Pushstich zusammen. Also auf YouTube gesehen und dann die Knossi-Art, wie sie damals halt eben so war, also dieses sehr überdrehte, ja, krass, was man jetzt sozusagen belächelt oder auch teilweise kritisiert, weil es halt nicht das Hobby eigentlich verkörpert, so dieses, was ist die Karte wert? Oh, ich habe die Karte, die ist 2 Sekunden im Bild, was ist die Karte wert? Ja. Aber so kam ich ins Hobby und dann habe ich mir Vogt gedownloadet, damals noch viel kleiner als jetzt, und jetzt ist es immer noch nicht groß. Ja, und dann einfach dann da die ersten Streams geguckt und wie jeder gute Sammler im Hobby direkt den ersten Monat richtig viel Geld verbrannt. Den Fehler, den jeder macht, gefühlt. Und genau, so kam ich dann rein. Und dann ging's los.
Das heißt, du bist erstmal in Breaks rein oder wie hast du dich da reingefunden in das Thema?
Ja, komplett. In jeden.
Okay.
Einfach alles gesammelt.
Überall rein.
Erstmal alles rein.
Also genau das sage ich ja auch den Leuten in den Einzelkarten-Streams immer so. Es ist letztendlich, auch natürlich, weil ich da auch irgendwas verkaufen möchte, bin ich auch ehrlich, es ist immer besser, Einzelkarten zu kaufen, weil dann weißt du, was du bekommst. Du kannst es dir überlegen und man hat ja auch ab und zu mal ein Neues im Chat drinne. Dann sagt man, pass auf, ne, was für ein Verein magst denn du? Oh, jetzt klingelt's hier.
Verrückt. Auf dem Boden.
Junge, der klingelt zweimal.
Musst du da raus, oder was?
Ich bin nervös.
Ja, ich muss kurz raus, warte mal.
Kurze Pause hier.
Hat zweimal geklingelt und ich habe genau das dritte, also insgesamt das fünfte Mal klingeln hören, als ich dann wieder runtergelaufen bin.
Waren es denn wenigstens Karten, oder?
Nee, die Karten tatsächlich von Dumme. Die kamen vorhin schon an. Die hat meine Nachbarin angenommen. Jetzt war es tatsächlich nur Klamotten von meiner Frau.
Stark.
wo waren wir stehen geblieben?
Dass ich in jeden Break reingegangen bin.
Ja.
Einfach kopflos.
Ja.
Ja, genau. Und dann bin ich da reingegangen. Und dann relativ früh, ich glaube im Februar habe ich die App gedownloadet. Februar 24. Also Vogt. Und im März 24 dann zur Hölle gefunden. Und dann da rumgehangen und gesagt, ich würde gerne helfen. Also dich irgendwie unterstützen. Und dann ging das so weiter und so weiter. Irgendwann dann für ihn gestreamt. Und dann mein eigenes Ding gemacht. Und so war der Verfahrensweg denn im Prinzip, ja, und dann ja, den Weg gemacht. Und letztes Jahr dann, wie Alex schon sagte, auf der Madness, dann Alex kennengelernt. Eingezeckt habe ich mich tatsächlich, über Richard damals noch.
Wie kam es dann aber zur Idee, dass du jetzt dann sagst, ich mache jetzt Einzelkarten-Business? Also, hast du da Bock drauf? Hat sich so ergeben aus den Streams, die du dann bei Hölle gemacht hast, oder?
Ich war immer Team Einzelkarten. Mir hat das immer mehr Spaß gemacht, als einen Break zu machen, weil wenn du jetzt nicht Topspartner bist und eine gewisse Gefolgschaft schon hast, dann musst du teilweise halt einfach die Mühe geben, damit die Spots verkauft werden. So müssen wir ehrlich sein. Und das bin ich nicht. Ich bin nicht der hier sitzt 2 Stunden lang und komm, lass uns jetzt mal hier die nächste Topsbox aufmachen, sondern ich will den Leuten was bieten und dann auch eine Geschichte zu der Karte erzählen. Und es ist auch immer noch so, würde ich behaupten, dass ich nur Karten kaufe, die mir selbst gefallen. Ich habe hier keine Karte, wo ich sage, die ist hässlich oder die finde ich nicht gut. Habe ich nicht. Egal, was die an Wert hat, von einer Euro-Karte bis oben hin, habe ich nur Karten, die mir selbst gefallen, wo ich selbst hinterstehen kann und sagen kann, ja, die ist cool. Und ich glaube, dann, wenn du das so machst, kannst du es auch nur authentisch verkörpern, verkaufen und dahinterstehen. Mhm. Ja, genau.
Aber in deinem Einzelkartenstream sind nicht nur Fußballkarten oder sind das ausschließlich Fußballkarten?
Doch, ich bin nur Fußball. Ich habe einmal so einen kurzen Abstecher in die NBA gewagt, Hab dann eine Franz Wagner auch völlig kopflos gekauft, weil ich mir dachte, boah, die Wagner-Doku geguckt, jetzt brauche ich eine Wagner-Karte. Hab da schön Geld verbrannt mit, weil ich mir dachte, das Set ist bestimmt richtig klasse, ja. Spoiler, war nicht klasse. Und ansonsten bin ich noch, ich bin Eagles-Fan, Philadelphia Eagles-Fan. Spiele auch jedes Jahr Madden und habe da auch viel zu viele Spielstunden in diesem Spiel. Und habe da mal auch reingeguckt, aber ich komme in NFL nicht mit den ganzen Inserts klar. Denn kostet das Insert, weil es so ausschaut, auf einmal 2000 ja, ja. Und das, was für mich besser ausschaut, kostet 20. Und da bin ich halt nicht hintergestiegen oder irgendwelche Patches oder so, wo ich sage, boah, ist übel geil von AJ Brown. Und ich sage, ja, das ist der Receiver, das ist wirklich, das ist ein Stück von der Nummer, die er trägt. Das Ding ist Match-Worn, Player-Worn, was auch immer. Und dann stehst du davor und die kostet 100 Euro. Und dann sagst du dir, krass, verstehe ich nicht. Und weil ich bei sowas immer vorsichtig bin, lasse ich einfach die Finger von. Ich bin im Fußball, da kenne ich mich aus. Da kann ich den Leuten auch die ehrliche Meinung von mir sagen, als ich habe keine Ahnung davon. Das finde ich auch immer irgendwie so ein Bildungsauftrag zu sagen, pass auf, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe das Budget, ich möchte, das und das ist, dann interessiere ich mich, was kann man dafür kriegen? Und da hätte ich einfach bei anderen Sportarten nicht die Expertise zu. Bei Fußball würde ich sagen, bin ich ganz okay unterwegs.
Ja. Das macht Sinn. Aber dann findet man dich auf Whatnot. Den Link hauen wir natürlich auch in die Shownotes. Einmal die Woche streamst du da, oder?
Ja, einmal die Woche. 50 bis 70 Karten haue ich so nochmal durch.
Das heißt aber auch viel Arbeit beim Ankauf, oder? Also wenn du jede Woche da 50 bis 70...
Hustle, oder?
Ja, es ist wirklich viel. Also es war mal wirklich, wirklich ganz krank, muss man ganz ehrlich sagen. Wo auch meine Frau dann gesagt hat, immer entspann dich mal, weil ich halt wirklich dann von 13 bis 15 Uhr auf Card-Hobby hing, in China Karten gekauft habe, dann mir nachts Wecker gestellt habe, weil in Amerika die Karten ausgelaufen sind, abends dann in Deutschland Karten gekauft habe und über den Tag auf Instagram rumgehangen habe. Also es war wirklich eine Phase, wo es echt viel war, weil es ist, ich bin da offen ehrlich, desto mehr Geld du hast, desto mehr Geld kannst du machen. Es ist einfach so in diesem Hobby. Egal ob Welken oder Einzelkarten. Und da muss man einfach einen guten Einklang finden für sich. Das habe ich, glaube ich, jetzt gefunden. Ich mache mich da nicht fertig. Und ich versuche immer eine gewisse Qualität zu halten in den Shows. Also jetzt nicht 10-Cent-Karten da reinzuhauen und zu hoffen, dass sie für 5 Euro verkauft werden und mich freuen. Ja. Sondern auch so, wie ich eben sagte, die Karten, wo ich selbst hinterstehen kann, die ich selbst cool finde und wo auch ein gewisser Gegenwert einfach auch da ist, als diese 10-Cent-Karten in dem Fall zu verkaufen. Genau, und das geht. Also es geht. Es war auch schon mal mehr, waren auch schon 100 Karten pro Show, aber dann bist du halt bei 400 Karten. Und wenn man mal so 400 Karten auf dem Tisch hat, dann weißt du auch schon, puh, ist schon,
schon viel.
Eine Menge. Aber muss ich euch ja nicht erzählen. Das ist...
Ja, aber ich muss sagen, ich hab da viel auch mit Charlie drüber gesprochen, wie du das halt machst. Und ich fand das eine super interessante Nische, wo du quasi reingegangen bist, ne? Also nicht in diese High-End-Karten, die ja von vielen immer ganz gerne bespielt werden, was ja so ein Trend ist, noch krasseres Brett. Und jetzt haben wir ganz neu gelernt, was Ghost-Karten sind. Ja. Ich habe wieder eine Story gesehen, habe ich Marco schon geschickt. Es gibt jetzt Ghost-Cards, aber dazu müsst ihr euch den Podcast von gestern anhören. Was alles jetzt eine Ghost-Card ist, ist auch eine ganz wilde Nummer. Auf jeden Fall, ich fand das eine coole Nische, weil du sagst, okay, pass auf, ich hole dir Karten rüber aus USA und China, die da gelandet sind, weil zu dem Zeitpunkt, als die Karten geöffnet worden sind, so 2017, 2018, 2019, war das Hobby halt hier nicht so groß. Das war in China deutlich größer und in den USA. Also wurden da auch die Produkte einfach aufgemacht. Und deswegen sind dann halt dann da die Beckenbauer Flawless-Karten, Schweinsteiger, DFB-Patch-Karten, die eigentlich ja in unserer Logik hier hingehören. Die gehören schön nach Deutschland. Aber damals hat es einfach keine Sau interessiert. Da wurden so Mario-Götze-Karten damals kurz nach der WM verkauft für 30 Euro. Das kannst du auch keinem normalen Menschen erzählen. Und ich finde das schön, dass es schön anzusehende Karten sind, dass es seltene Karten sind, die aber auch für die meisten bezahlbar sind und bezahlbar bleiben. Und das finde ich halt eine sehr, sehr schöne Nische, in der du da unterwegs bist. Was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass du ja auch ein ganz gutes Wachstum hingelegt hast jetzt in den letzten Monaten. Also du bist da ja schon... Man kennt dich ja schon.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich mache da so mein Ding und ich will da auch jetzt gar nicht so hervorstechen. Deswegen habe ich mich auch lange vor Podcast gesträubt tatsächlich. Weil ich einfach jetzt nicht so im Vordergrund stehen möchte. Aber ich kann auch jeden verstehen, jeden Einzelkartenhändler verstehen, der sagt, pass auf, ich habe hier eine 20.000 Euro Karte und habe davon 5 Stück. Das ist erstmal steuerrechtlich viel einfacher als diese Whatnot-Shows oder als viele kleine Karten zu haben. Das davon mal ab. Und du hast halt, es ist halt deutlich einfacher, wenn du halt nur 10, 15, sagen wir mal maximal 50 Karten im Koffer hast, als ich, der jetzt mittlerweile den 4. Koffer voll hat, weil er jetzt in Madness
das ist so krass bei dir.
Auffahren will. Und für mich ist immer wichtig, dass jemand, der lange spart, auf eine Karte an meinen Tisch kommt und sagt, er findet was, aber auch jemand, der nur vielleicht 20 Euro hat, was findet, aber auch vielleicht Jungs und Mädels, deswegen bin ich auch mal öfter bei Chan oder bei anderen, bei Zipster etc., die das eben halt wegflippen. Weil du brauchst, letztendlich ist es leider so, du brauchst ein, zwei Karten im Showcase, wo die Leute stehen bleiben und sagen, boah, das ist ja eine CR7-Auto. So, und die brauchst du eben. Weil denn damit lockst du die Leute und dann gucken die mal rum und dann, naja, ne? Genau, und so hat sich das entwickelt. Aber es wird auch immer schwieriger letztendlich, ne? Weil es ist nicht nur Amerika und China, es ist Australien, es ist Großbritannien, es ist wirklich überall her und auch überall verkaufen. Ich habe eine Karte nach Thailand geschickt, ich habe das mal auf Google Maps angeguckt, das Paket kam angeblich an. Ich habe da nur Palmen gesehen. Also das war keine Straße, das war mitten im Dschungel. Da denke ich mir halt so. Und der Typ hat mir auch eine Karte gesickt, das war ein Trade Cash Ding, was wir gemacht haben. Da denke ich mir, wie kommt das Paket an? Aber es kam an, auch relativ schnell.
Was manchmal schneller als los? Hätte er schon wieder sofort den Mission-Abbrechen-Knopf gedrückt. War so eine Trade-Cash-Nummer nach Thailand. Wäre ich komplett drauf. Aber du bist aber auch mutig. Und das gefällt mir. Wir brauchen mutige Menschen.
Ja, aber man fällt damit auch auf die Nase. Also
man fällt damit auch hardcore auf die Schnauze. Das ist richtig. Ich habe letztens von einem, wie war das denn? Der hat auch dann so gefragt, bei uns in der Gruppe, ja, ich glaube, das Geld kommt dann auch nicht mehr. Ich so, nein, Digga, du hast die Karte irgendwo hingeschickt. Zu einer Adresse, die es einfach gar nicht gibt. Mit einem deutschen Namen am Klingelschild in Rumänien, weiß ich nicht, ob die Nummer jetzt hier gerade für dich gut ausgehen wird. Aber das ist ja das, was wir immer sagen. Ich finde das ja wirklich surreal, wie naiv wir eigentlich sind im Hobby. Wir schicken ein Stück Pappe, was Geld kostet, einfach mal Geld, egal wie viel es ist. Und auch immer die Frage, würdest du einen 50-Euro-Schein nach Thailand schicken, in der Hoffnung, du würdest einen 50-Euro-Schein per PayPal zurückkriegen? Die Antwort ist nein, würdest du nicht. Ja. Und wir tun es aber trotzdem, weil wir in unserer Naivität glauben, ja, es geht schon alles gut. Und ich mag das halt auch, weil ich bin auch so ein Vollpfosten. Ich mache ja auch so komische Sachen und gucke mich danach immer im Spiegel an und schwöre mir, Alexander, du kaufst keine Karten mehr in den USA. Es ist wirklich hochgradig dumm, was du da gerade tust. Das Paket kann ja wegkommen. Ich lese ja in meiner eigenen WhatsApp-Gruppe von Menschen, wo Pakete wegkommen. Und wo ich es gerade ausspreche, gucke ich auf meine FedEx-Sendungsverfolgung und habe gerade flattern, dass das Paket nicht ankommt, weil ich an Karma glaube. Und ich mir denke, jetzt redest du im Podcast darüber, dass Pakete wegkommen, safe wird das Paket nicht ankommen. Und es ist einfach wirklich naiv. Ich liebe uns dafür, dass wir so einfach gestrickt sind. Und ich hoffe, dass es bei allen immer weiterhin gut geht, aber eigentlich ist es schon echt dumm.
Total. Aber du musst gar nicht so weit gucken. Also ich habe jetzt letzte Woche Strafanzeige gestellt gegen jemanden aus dem Hobby in Deutschland, der einfach...
Kennt man den? Können wir über Namen reden?
Nein, nein. Ja, darf ich natürlich nicht machen, weil...
Okay, Markus, sorry.
Es folgen ihm große Namen im Hobby. Ist aber, würde ich jetzt sagen, nicht groß, aber handelt sich um eine 900-Euro-Karte. So.
Wow.
Die Karte ist das Booklet von Inception Bayern. Mit Rummenigge drauf. Oh. Zu 5. Ich habe dir die Karte geschickt auch, Alex. Die Karte.
Ach, kam stimmt, nicht an. Ja, ich erinnere mich.
Ja, die Karte kam nicht an und da ist jetzt Strafanzeige und zivilrechtliches Verfahren. So, mich interessiert das nicht. Ich bringe das Ding zum Anwalt. Der schickt da eine Mahnung hin, der schickt auch die zweite Mahnung hin und zur Not fände ich das Ding auch. Da habe ich jetzt kein Problem mit irgendwann in 2 Jahren. Solange warte ich auf eine PSA-Submission ja genauso. Aber es ist trotzdem ärgerlich, weil man sich sagt, ja. Ey Mann, ich bin wirklich der Letzte, der sagt, pass auf, es war dumm von mir und ich brauche die Kohle und so. Ich bin ja auch ganz ehrlich, hätte er jetzt zu mir gesagt, pass auf, ich kann dir die Kohle in 4 Monatsraten zurückstecken. Ich hätte gesagt, ja, ist okay. So, Ja. Da bin ich wirklich der Letzte, der jetzt irgendwie assi ist und sagt, nee, das muss sofort, und sonst jage ich die Bullen auf den Hals. Aber ja, weiß ich nicht. Das ist dann immer schwierig. So. Und das ist bisher auch das erste Mal gewesen, wo ich gescampt worden bin. Und das einfach in Deutschland. Mit jemandem, wo ich schon einen Deal hatte, tatsächlich.
Also die Karte wäre angeblich verschickt gewesen oder war nicht
verschickt? Nee, er hat die nicht verschickt. Er hat die nicht verschickt und auch das Geld nicht wieder zugeschickt. Ist einfach den Kontakt abgebrochen.
Ach was, das ist hart, Alter. Junge. Da müssen wir doch den Namen legen im Nachhinein.
Aber ich verstehe das halt auch von so Leuten nicht. Ich meine, das ist doch alles so, das ist doch so transparent. Und da sieht man ja auch immer dann Aufschrei im Hobby, irgendeiner hat wegen gescammt und dann geht ja dann die Story-Post auch immer relativ schnell ab, ne? Dann werden Sachen geteilt und.
Ja, darfst du aber nicht. Also wenn du es vernünftig machst, darfst du es nicht.
Du darfst es nicht machen, richtig.
Weil ansonsten, also was bringt's mir jetzt? Ich liege jetzt den Namen, der Typ zeigt mich genauso an, schreibt Unterlassungsklage, schmerzendes Geld und ich muss Geld bezahlen. Ja, klasse. Weil aber 90% der Leute im Hobby nicht so weit denken.
Irgendwann erkenne ich das Thema.
Oder wir rufen beim BND an, sagen, dass der im Baumarkt komische Dinge kauft. So. In nicht handelsüblichen Mengen. Und dann kriegt er nochmal anderen Besuch zu Hause.
Das muss rausgeschnitten werden.
Das würde ich natürlich nicht tun.
Ich nehme eine Erfahrung an.
Jerry, hast du nochmal so ein, zwei Beispiele von Karten, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, was das so Karten sind, die du verkaufst? Ist es gerade eine Katze gewesen?
Ja, wir haben Katzen zusammen. Alter. Im Hintergrund sind meine Katzen, es tut mir leid.
Alles gut.
Es ist wirklich von bis. Es sind Haaland-Autogramme, Patch-Autos, es sind Patches von ganz normalen Spielern, Kroatien, Bayern München, wirklich komplett querbeet. Die Leute an den Stand kommen und eigentlich was finden. Zumindest was zum Angucken finden. Oder halt in den Stream kommen und was finden für sich, wo sie sagen, ja, ist cool. Und das passt dann für mich auch.
Sehr gut. Bevor wir vielleicht noch zu unserem Last Pack Magic kommen, du hast es vorhin im Nebensatz gesagt, du warst im DFB-Kader Torhüter. Kannst du darauf nochmal kurz eingehen? Bis zu welchen Jugend war das denn?
Bis zur C-Jugend ist, glaube ich, das große Tor.
Alter Schwede, da geht's ab bei euch.
Ja.
Hat jemand Hunger?
Frau kommt und sie hört okay. Sie. Nee, meine Frau kommt.
Okay.
Bis zur C-Jugend, bis zum großen Tor, und dann war ich mich zu klein. Ich bin zwar jetzt 1,90 hoch, aber das hat einfach dann irgendwie erst mit 13 oder 14 gekickt und davor leider nicht. Deswegen hat es da geendet.
Krass. Dann gar nicht mehr, oder was?
Aber ist nicht Urbich auch total klein von den Bayern? Der ist doch kleiner als 1,90, oder nicht?
Ja, aber ich war 1,60 oder so. Ich kam nicht an die Latte an der C-Jugend.
Ach, die haben nicht an dich geglaubt, dass du noch wachsen musst.
Genau. Also, was heißt, es ist ja völlig vernünftig. Aber dann habe ich irgendwann wieder angefangen. Dann habe ich mir die Achillessehne auf rechtsseitig angerissen. Und jetzt sind die Knie tatsächlich kaputt. Also wirklich so, dass ja mein Arzt gesagt hat, mach einfach bitte nicht. Bitte mach's nicht. Ich habe keine Lust, dass du wieder hier bist.
Okay.
Deswegen.
Aber ich finde das so krass.
Das beendet.
Also, eigentlich müssten es so Vereine ja besser wissen. Ich meine, Lamine ist ja jetzt auch zum Beispiel gefühlt in den letzten 3 Jahren nochmal 9 Zentimeter gewachsen oder sowas. Das ist halt schon verrückt. Man macht dann ja nochmal Schübe und Sprünge. Schade. Sonst hätten wir hier vielleicht mit dem WM-Torhüter gesessen.
Nein. Also, so weit war ich nicht, ne?
Okay, schade. Ja, dann geh bitte raus jetzt.
Ich habe da jetzt kein Spiel oder so gemacht. Ich war da wirklich nur im Auswahlkader, aber. Das dann hat es einfach gefehlt. Und da muss man auch ganz offen ehrlich so sein, da hat es einfach gefehlt. Und dann kann ich verstehen. Also du brauchst ja keinen 1,60-Torhüter, wo du den wo du einfach rüberkicken kannst. Ja, geil. Geiler Torwart, Mann. Und
Ich war
irgendwann als Feldspieler, aber das waren wirklich nur noch Kleinliga. Also es war nichts. Ja.
Hast du denn aber mit jemandem zusammen gespielt im Auswahl, wo man jetzt kennt? Also war da
ich habe tatsächlich nur auf mich geguckt. Es war
so muss es sein.
Für ein Kind ist es aber auch Stress. So, du hast Schule, du hast dann in der Woche hast du 2 oder 3 Mal Training, 2 Mal in deinem Verein, 1 Mal noch in einem größeren Verein, wo ich war. Und dann bist du am Wochenende oder halt unter der Woche nochmal nach Hamburg und hast dann nochmal trainiert.
Krass.
So, und ja, dann wird es halt knifflig. Mhm. Ja. Und wenn du da nicht voll hinterstehst und deine Eltern nicht auch ein gewisses Budget haben, weil ich bin ja jetzt nicht so aufgewachsen, dass meine Eltern das Budget hätten, einfach immer hinzufahren.
Ja, klar.
Hatte eine tolle Kindheit, alles gut. aber die waren nicht immer mit. Und aus schlichtweg dem Grund, dass sie nicht das Geld hatten, immer mitzukommen bei meinen Spielen. Ja. Und mich auch dann nicht immer hinzufahren. Und das muss man einfach ganz klar berücksichtigen. So, dass halt auch das nötige Kleingeld eben hintersteckt. Wenn du jetzt nicht mit, also ich bin jetzt nicht alt, aber damals war es eben auch noch nicht so, dass du im NLZ warst mit 9. Mhm. So. Und wenn du jetzt nicht früh entdeckt wirst, dann wird's halt, glaube ich, schwer.
Ja. Spannend, ey. Kommen wir zu unserer Last Pack Magic. 5 Fragen, die wir immer mitbringen. Die erste Frage: Stell dir vor, Sammeln existiert nicht. Welches Hobby hättest du dann?
Autos. Oh. Also Autos fahren, Autos putzen. Also das habe ich aber jetzt schon. Also, nee, das ist.
Autos fahren und Autos putzen.
Witzige Anekdote. Jerry ist so ein richtiger, so eine richtige Schraubermaus. Und als ich letztes Jahr mit Charlie beim Axel auf der Cardshow war in Hamburg, haben wir uns irgendwo verabredet an so einer Tankstelle. Und Charlie und ich stehen da mit so einem guten Importbier und hören einfach nur so eine richtige Prollschleuder. Und Charlie so, hier ist die Hammerbroker Jugend unterwegs. Und wer fährt vor? Jerry einfach. Nur geil.
Ja, also ich mag das halt. Ich war da auch mal ein bisschen mehr drin, auch mit anderen Autos und ja, aber es ist vorbei. Es ist vorbei. Ist jetzt nur für mich im Prinzip. Aber ja.
Also so Tune so mit silbernem Knopf und silbernem Gaspedal. Ja.
Böser Blick.
Ich hatte mal einen schönen Golf 2 und ich sag ganz ehrlich, jeder in seinem Leben muss mal Golf 2 gefahren sein, auch mal länger. Das ist das beste Auto, was geht. Hat, egal ob Vollgas, sparsam, aus, hat immer 6 Liter verbraucht. Es war total gut und du kannst halt alles selbst machen. So, du brauchst einen Schraubenzieher und Gaffertape. Das ist es. Mein Schraubendreher. Und mehr brauchst du nicht. So, es ist letztendlich mal Luft, Zündung oder Sprit. So, wenn dein Motor ausgeht, eins von den dreien. Das kriegt jetzt Alex hin.
Ich bin gar nicht begabt, aber das würde ich, glaube ich, noch hinkriegen, tatsächlich.
Nein, ja. das ist eben cool, ne? Und dann kannst du da eben auch aufgehen. Da brauchst du auch nicht so das große Geld, um da eben Spaß dran zu haben. Aber ja, das wär's.
Okay. Gut. Mit wem würdest du gern einmal Karten tauschen? Egal, ob es die Person real gibt, historisch, fiktiv. Gibt es da irgendjemand?
Karten tauschen. Boah, das ist eine gute Frage. Die erwischt mich tatsächlich kalt.
Das stellen wir auch das erste Mal heute. Spaß. Ja.
Krass. Ich sag tatsächlich, würde Uli Hoeneß nehmen.
Ja, verstehe ich. Ist schon geil. Bei Uli zu Hause schön so ein Würstchen schnabulieren und Karten tauschen, würde ich mich auch schon sehen. Schön
am Chiemsee oder da unten am Tegernsee bei ihm. Und der kann dir einfach auch, glaube ich, sau viel erzählen. Also wenn er wirklich Interesse an einer Person hat, ich glaube, der hat ganz, ganz viel zu erzählen. Egal, ob jetzt von vor 2 Wochen oder von vor 30 Jahren. Das ist, glaube ich, das ist schon cool.
Ja, fühle ich auch. Wenn deine Sammlung sprechen könnte, was würde sie über dich erzählen? Jetzt bin ich aber gespannt.
Oh Gott, ich glaube, dass sie besser gepflegt werden muss. Weil ich lasse sie schon teilweise in dem Showcase hinter mir, lasse ich sie teilweise schon einstauben. Aber sie hat einfach da stehen, weil ich sie mir jeden Tag angucke. Ja, deswegen muss mal drüber gewischt werden.
Deswegen habe ich meine im Koffer und wische mindestens einmal mit Mikrofasertuch drüber. Sogar Samstag nach der Trade Night, ne, hatte ich ja so 4, 5 Bierchen drin und 2, 3 Herrengedecke eventuell. Und dann kommt irgendwie meine Frau aus dem Schlafzimmer und meinte so, was in Gottes Namen machst du? Warum kommst du nicht schlafen? Ich so, ich muss meine Karten erst abwischen und nochmal neu sortieren. Und hat sie gesagt, okay, ich kann das nicht mehr.
Aber das habe ich auch. Das muss in der perfekten, also jetzt sieht man es leider nicht, aber es muss in der Reihenfolge stehen.
Ja, muss.
Und auch nicht so. Und ich habe auch ein extra Mikrofasertuch hier im Schrank liegen, was genau dafür ist. Ich glaube, gerade ist es zur Wäsche. Aber es ist genau das. Es ist besonders weich und fluffig und ja.
Genau, es gibt da sehr, sehr gut auf Amazon. Die werden gehütet wie ein Staatsgeheimnis, welche das sind. Aber die sind sehr gut, sehr, sehr weich. So.
Die nächste Frage. Was nervt dich am Hobby am meisten? Ja, was nervt dich am Hobby am meisten?
Komm, die Heuchlerei.
Die was?
Die Heuchlerei von manchen Leuten.
Hast du ein Beispiel? Da lacht er.
Ohne Namen.
Das ist halt genau das Thema, was wir vorhin hatten. Ich finde es immer schwierig, wenn man Leute bewusst, und die Leute sind nicht dumm, wenn man Leute bewusst in einem Stream anlügt oder den falschen Versprechungen macht und die Menschen mit falschen Versprechungen dann weiterleben oder versuchen, dann eben den krassen Hit zu ziehen. Also NFL Chrome, was ist der Print von 90 Millionen? So, dass du die, die jetzt schon gezogen worden ist, ja, glaube ich, die One-of-One-Patch-Auto Josh Allen ziehst. Da kannst du Lotto spielen. Und wie viele Menschen spielen so regelmäßig Lotto? Also, und das muss man einfach ganz klar sagen. Und das wird nicht gesagt. Einfach nur, weil man dann die nächsten 10 Euro haben möchte von den Personen. Und das ist für mich geheuchelt, weil man immer sagt, das ist hier die Hobbyliebe und es ist alles so toll und wir lieben uns alle und Hauptsache, wir haben ein tolles Hobby. Das sehe ich bei den Menschen nicht.
Verstehe ich. Ja. Die letzte Frage hat unser letzter Gast gestellt, der Thomas. In dem Podcast war ich übrigens auch krank. Weißt du die Frage noch?
Deswegen Zink.
Natürlich nur deswegen.
Ja, ist mir entfallen.
Ich weiß sie.
Du warst, okay. Dann erzähl mal.
Welches Memobilia gibt es, was du gerne haben wollen würdest? Also irgendein Memobilia da draußen auf der Welt, wo du sagst, das hätte ich gern.
Ja, Uwe Seeler Trikot, unterschrieben von ihm. Matchburn, im besten Fall.
Gibt's das? Also noch? Nee, wahrscheinlich
bestimmt, nicht. Bestimmt wird's das irgendwo geben, aber noch bisher nicht gesehen oder auch nicht bereit gewesen, den Preis dafür zu bezahlen.
Ja.
Einmal habe ich es gesehen, aber ich gebe halt nicht mehrere tausend Euro dafür aus. Und aber das ist für mich ein Traum, bin ich ganz ehrlich. Also das zu haben, wäre krass.
Ja, macht sehr natürlich gut. Sinn. Die Story. Mhm. Eine Frage, die wir unserem nächsten Gast stellen dürfen, darfst du uns noch mitgeben. Welche Frage sollen wir unserem nächsten Gast stellen?
Oh, das ist, ich bin schlecht vorbereitet, merke ich gerade. Aber mir wurde das auch nicht gesagt, dass ich das hier machen soll. ich würde sagen,
kannst du
was sagen? Wünschst du dir für die nächsten 5 Jahre im Hobby? Mhm.
Das ist auch eine schöne Frage.
Den nehmen wir mit.
Ich werde es hören, ob ihr das wirklich macht.
Das haben wir bisher immer gemacht. Wir haben das bisher.
Ja, wir ziehen das wirklich eiskalt durch. Vorbereitet.
Ja. Unwichtig. Ja. Sehr gut. Lieber Alex, hast du noch eine Frage oder ein Thema mit dem guten Jerry?
Nein, wir haben mal wieder gnadenlos überzogen. War ein sehr kurzweiliges und ein sehr schönes Gespräch. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Jerry nach wie vor als Außenreporter erhalten bleibt, weil das fand ich sehr, sehr cool, dass er da auf den Shows unterwegs war, an denen wir nicht konnten und uns immer da Eindrücke schildert. Ungeschönt, ohne Maulkorb. Also Jerry, Jobangebot bekommst du die nächsten Tage per Post. Bitte nicht nachverhandeln, unterschreiben brauchst du eigentlich auch nicht an der Stelle. Genau, das wäre die Idee.
Ja, vielen Dank. Ich weiß ja, dass ich versuche mich immer schon ein bisschen zurückzuhalten, auch jetzt mich versuchen zurückzuhalten, aber teilweise auch unangenehme Sachen einfach anspreche, weil ich mir denke, es muss halt angesprochen werden. Und ich kann es in meiner Position machen. Ich weiß, dass es in manchen anderen Positionen immer schwierig ist. Ich habe mit keinem einen Vertrag, ich habe mit niemandem, der hinter mir steht oder wo ich eine Ambition habe, mal hinzukommen. Und wenn es morgen zu Ende ist, dann ist es so. Deswegen.
Oh, das klingt aber White or die. Das sind sehr,
also mit
sehr
dem Hobby, ne? Jetzt nicht mit was anderem.
Hälfte geht an Arafat, kennst du doch.
So. Nein, vielen lieben Dank, Jerry, für deine Zeit, für deine, ja, wie du sagst, Offenheit, Ehrlichkeit, geradeaus Sprache finde ich gut. Macht absolut Sinn und hoffe, dass der ein oder andere da auch heute wieder was mitnehmen konnte. Und dickes Dankeschön an dich.
Dankeschön.
Die letzten Worte gehören dir, Jerry. Falls du noch was loswerden möchtest, wäre jetzt nochmal die Chance, wo man dich überall findet. Hauen wir natürlich in die Show-Notes unten rein. Dein Instagram, dein Whatnot-Channel und auf der Card Madness in Frankfurt wird man dich finden mit reichlich Karten. Das auch schon nochmal angekündigt. Ja, die letzten Worte gehören dir.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke. Passt auf euch auf. Bleibt lieb zueinander. Das ist ganz wichtig. Und schaut dass es immer in einem gesunden Maß ist. Die Menge macht das Gift. Und damit verabschiede ich mich.
In diesem Sinne. Tschüss.